Wir fahren fort mit unserer Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift und so lade ich euch ein, mit mir gemeinsam die Offenbarung aufzuschlagen. Wir sind angelangt in Kapitel 21, Offenbarung Kapitel 21. Ich lese uns die Verse 1 bis 8. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Greueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr und Gott, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und du wolltest, dass diese Worte aufgeschrieben werden. Du hast dafür gesorgt, dass sie nun über 2000 Jahre lang bewahrt worden sind. Und du möchtest, dass wir sie hören und zu Herzen nehmen. Und darum sprich zu uns und deine Knechte wollen hören. Wir beten: Segne uns. In dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus, gepriesen und gelobt seist du an diesem Abend. Wenn wir jetzt dein Wort betrachten, Herr, lass uns dich anbeten und dich loben von ganzem Herzen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Vor einem Jahr und einem Monat begann unsere Reise. Wir begannen damit, die Offenbarung zu studieren, das letzte Buch der Bibel. Und du kannst dir bildlich vorstellen, dass wir gemeinsam einen Berg besteigen. Und was haben wir nicht alles gemeinsam bei diesem Aufstieg schon gesehen und erlebt? Der Pfad leitet uns Stück für Stück höher und die Reise war oftmals alles andere als einfach. Bildlich gesprochen haben wir viel Unwetter gesehen, Gewitter, Sturm und Bedrohliches, manches, was uns erschreckt und aber auch so manches Wunderbares, Herrliches, was wir bestaunen durften. Und nun, ihr Lieben, nun, wir sind am Gipfel angekommen. Wir sind angekommen. Vor uns liegen die letzten beiden Kapitel der Offenbarung. Der krönende Abschluss. Die Vollendung. Auf dem Gipfel, auf dem wir uns jetzt befinden, wird uns ein unfassbar herrlicher Ausblick in die Ewigkeit geboten. Ein Panorama der zukünftigen Glückseligkeit. Eine Vorschau auf das, was all jene erwartet von euch, die Gott lieben. Ich hoffe, dieser herrliche Ausblick, diese letzten beiden Kapitel spenden dir tiefen Trost bringen dir große, unaussprechliche Freude. Ich hoffe, diese Kapitel stärken dich, treu zu sein, bis du ankommst in diese Herrlichkeit, die hier beschrieben wird. Wir sehen nun, wie Gott alles enden lässt, alles neu macht. Wir sehen im Grunde das, was der Apostel Petrus in seinem Brief beschreibt, in seinem zweiten Kapitel 3. Da sagt er, es wird aber der Tag des Herrn, der Tag der Wiederkunft Christi, kommen wie ein Dieb. An diesem Tag werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Und die Elemente aber werden aufgelöst in Brand. Und die Erde und ihre Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Und jetzt sagt Petrus, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, das heißt nach seinem Versprechen, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, das ist eure Hoffnung, weil ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm, vor Gott, im Frieden befunden zu werden. Dies ist die Hoffnung eines echten Christen, eines wahren Kindes Gottes. Neuer Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, wo es nichts Böses, nichts Sündiges gibt, nichts, was uns verführen will. Himmel und Erde werden vollkommen rein und heilig sein. Und Petrus sagt, weil ihr dies erwartet, darum befleißigt euch, unbefleckt zu leben und tadellos zu leben, in Frieden vor Gott, angemessen, passend zu dieser neuen Welt, die euch erwartet. Und was Johannes hier schreibt, ja, lehrt uns mehr, diese neue Schöpfung Gottes zu verstehen und lehrt uns mehr, darum zu verstehen, wie wir leben sollten, im Hinblick auf diese neue Welt. Lasst uns anschauen, was Johannes hier schreibt. Mein erster Punkt ist, der Herr wird den Christen eine neue Schöpfung schenken. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Johannes sieht etwas Neues, etwas, was zuvor niemand gesehen hat. Es ist absolut neu. Wir kennen den ersten Himmel und die erste Erde, das, was wir jetzt sehen vor unseren Augen. Johannes sieht, wie der erste Himmel und die erste Erde vergehen. Die jetzige Schöpfung, wie wir sie kennen, wird vorbei sein. Der Herr macht alles neu. Und es gibt ja nicht nur einen Himmel, sondern auch eine Erde und das Meer. Und Johannes sagt, das Meer wird nicht mehr sein. Die alte Schöpfung wird vergehen. Gott schafft etwas Neues. Er erneuert alles. Und nun ist die Frage, wem gehört jetzt der neue Himmel und die neue Erde? Gott schafft doch keine Erde, keine neue Schöpfung für sich selbst, als würde er sie selbst brauchen. Die erste Erde, den ersten Himmel, ergab es Adam und Eva. Und der neue Himmel und die neue Erde, wer soll all das ererben? Wer wird es empfangen? Johannes sieht, wie die Bewohner nun kommen. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Johannes sieht eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, nicht das alte Jerusalem, das hier auf Erden ist, eine vollkommen heilige Stadt Gottes, bewohnt von den Heiligen. Hier sind alle Gläubigen aller Zeiten versammelt in einem. Sie kommen von Gott aus dem Himmel. Sie sind die Bewohner dieser neuen Stadt. Es ist die Braut Jesu Christi, sein Volk. Sie sind heilig, sie sind ausgesondert, sie sind ganz das Eigentum des Herrn. Und sie kommen vom Herrn herab. Um was zu erleben? Dir diese Stadt, diese Bewohner, ihn gehört. Der neue Himmel und die neue Erde. Die heiligen Bewohner mit ihrer heiligen Stadt, das neue Jerusalem, sie kommen herab. Himmel und Erde vereinigen sich. Jetzt kommt der Himmel auf Erden. Die Braut betritt ihre neue Heimat, um ewig mit ihrem Bräutigam zusammen zu sein. Himmel und Erde gehören ihrem Bräutigam. Und sie nun soll all sein Reichtum in alle Ewigkeit genießen. Später heißt es in Kapitel 22 über die neue Schöpfung. Und Nacht und Tag, Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes. einer Lampe oder des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihn leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herrschen worüber? Herrschen über das Reich des Bräutigams des Herrn, über den neuen Himmel und die neue Erde, in der nur Gerechtigkeit wohnt. So wie ein König seine Braut in sein Land führt, in sein Reich und sagt, dies ist nun alles auch deins, Geliebte. Johannes sieht, wie diese Stadt herabkommt. Was genau bedeutet es? Wir sehen es jetzt in dem zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet, das Leben in der neuen Schöpfung wird vollkommen anders sein. Noch einmal, die Braut des Königs, die Gemeinde Jesu, sie kommt herab. Nun soll sie all das teilen, was ihrem Bräutigam, dem König, gehört. Und in alle Ewigkeit soll sie mit ihm zusammen sein. Und jetzt schaut einmal, das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Vers 3. Was erleben wir denn in dieser neuen Schöpfung? Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, von Gott her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das Herrliche an der neuen Schöpfung ist nicht einfach die Schöpfung selbst. Das Herrliche ist, wozu diese neue Schöpfung dienen soll. Ja, sie ist der Ort der Vollkommenheit, wo wir vollkommene Gemeinschaft mit unserem vollkommenen Bräutigam, unseren Herrn, haben in aller Ewigkeit. Das Herrliche an der neuen Schöpfung ist, dass nichts mehr in aller Ewigkeit unsere Beziehung zum Herrn stören wird. Es herrscht absolute, vertraute, ungetrübte, innigste Gemeinschaft mit dem Herrn. Er führt seine Braut in eine neue Heimat, die vollkommen ist, wo sie absolut ungestört in alle Ewigkeit eins sein können. Der Herr führt hier seine Braut in sein Zelt. Und darum ist die Ewigkeit so herrlich, weil wir beim herrlichen Bräutigam, beim Herrn der Herrlichkeit sein werden. Dreimal wird das hier betont. Seht ihr das in Vers 3? Sein Zelt bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen, Gott wird bei ihnen sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Worum geht es also in erster Linie bei dem neuen Himmel und der neuen Erde? Darum endlich vollkommene Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Er kommt nicht zu Besuch. Er kommt nicht hin und wieder mal, sondern beständig innigste Gemeinschaft. Und hier ist das Bild wie zwischen Braut und Bräutigam. Wer ist seine Braut? Wer wird hier beschrieben? Wisst ihr, ich habe euch schon mal gesagt, dass die Offenbarung im Endeffekt jeder Vers zahlreiche Anspielungen sind auf das Alte Testament. Es gibt einen Vers, der sich durch die gesamte Bibel wiederholt und immer wieder genannt wird. Wir lesen davon schon in 3. Mose 26. Da sagt Gott zu Israel, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben, und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Damit ist Israel gemeint. Aber wisst ihr was? Die Gemeinde hat sich expandiert. Die Gemeinde ersetzt nicht Israel. Die Gemeinde ist Israel expandiert. Das heißt, zu allen wahren Gläubigen aus den Juden kamen unzählig viele Gläubige aus den Völkern hinzu. Und deswegen passiert hier jetzt im Text etwas Erstaunliches. Im Alten Testament heißt es immer ohne Ausnahme, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ein Volk. Aber was steht hier in unserem Text? Die Elberfelder übersetzt es leider nicht wörtlich, gibt aber die Fußnote an, dass ihr seht, was da eigentlich steht. Da steht, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wer ist die Braut Jesu Christi? Sie bilden eine Einheit, aber sie bestehen aus vielen Völkern. Haben wir das nicht gelesen in Offenbarung Kapitel 5 über Christus, das Lamm Gottes? Da heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du, Christus, bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Genau das ist es, was wir hier sehen. Sie alle sind eins, diese ganzen Völker. Sie wurden erkauft und sie sind die blutserkaufte Braut Jesu Christi. Sie gehören ihm in alle Ewigkeit. Und ewige, ungetrübte Gemeinschaft, das ist es, was sie erleben. Und sie herrschen mit ihm über die neue Schöpfung in alle Ewigkeit. Was bedeutet das nun konkret, mit dem Herrn in alle Ewigkeit verbunden zu sein? Was bringt das mit sich? Vers 4. Seht ihr, wie liebevoll der Bräutigam ist. Wie zart, wie sanft er umgeht mit seiner Braut. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. All die Folgen der Sünde, die wir hier in der alten Schöpfung erleben müssen, werden vergangen sein. Für immer vergangen sein. Der Herr macht alles neu. Unser Bräutigam wird selbst kommen, höchstpersönlich, und wird jede Träne aus den Augen seiner Gläubigen abwischen. Ja, Christen weinen. Die Offenbarung verheimlicht das nicht. Die gesamte Heilige Schrift verheimlicht es nicht. Wir lesen von so vielen Tränen der Heiligen. Sie trauern, sie vergießen Tränen. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir weinen. Leid oder Krankheit oder Gebrechen oder Verfolgung oder erfahrene Ungerechtigkeit, Bedrängnis, vielleicht Verlust, Enttäuschungen, Tragödien, vielleicht der Tod. Vielleicht auch wegen der eigenen Sünde weinen wir, wegen unseren Schwächen und Problemen, weil wir versagen. Es gibt so viele Gründe, warum wahre Christen trauern und weinen. Und bei mancher Traurigkeit mag es sein, dass du sagst, meine Wunden und die Verletzungen, das alles ist so tief, ich komme einfach nicht drüber weg. Ich bin im Grunde untröstlich. Auch wenn ich nicht will, muss ich immer wieder weinen über diese Sachen. Erlebnisse in der Vergangenheit und vielleicht in der Gegenwart Dinge, die du durchmachen musst. Und du denkst, niemand kann dich trösten. Niemand vermag es, deine Tränen abzuwischen. Der Herr höchstpersönlich, er wird es selbst tun. Er wird kommen und er wird jede Träne abwischen. Verstehst du das, was das bedeutet? Der geliebte Bräutigam kommt. Er nimmt sich seiner geliebten Braut an. All dem, was sie erlebt hat in der Vergangenheit. Und es heißt hier jede Träne. Das bedeutet jede einzelne Sache. Es wird hier nicht einfach pauschal gesagt. Er sagt jede einzelne Träne. Wird er abwischen. Er wird dich führen in den Zustand ewiger, vollkommener Freude, ungetrübter Glückseligkeit. Und zwar durch seine Nähe. Das ist, was dich trösten wird. Er wird dir nahe sein. Er wird jede Träne selbst abwischen. Jetzt in der alten Schöpfung gibt es so manche Tragödien und Trübsal und Traurigkeiten. So manche Krankheiten und Schmerzen, Beziehungsprobleme, Dinge, die uns verletzen, Umstände, die schmerzhaft sind, Traurigkeiten, die über uns kommen. Aber all das wird vergangen sein. Für immer. Siehe, der Herr, er macht alles neu. Alle Traurigkeit, alles Wein wird für immer vorbei sein. Lass dieses Wort doch in dein Herz dringen. Jede Träne wird er abwischen. Noch einmal, er macht es nicht einfach in einem Durchgang irgendwie pauschal. Jede einzelne Träne. Der Bräutigam liebt seine Braut. Wisst ihr, der König David, er hat viel geweint. Er hat viel Bedrängnis erlebt in dieser alten Welt. Und er schreibt in Psalm 56, Gott, gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Gieße sie in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Das bedeutet, Gott, führst du nicht ein Verzeichnis über meine Tränen? Du hast sie alle gezählt. Du weißt um jede einzelne Träne, die ich geweint habe, auch ganz heimlich, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Er achtet auf seine Kinder. Ganz genau. Und ihr Lieben, das ist keine schnulzige Gefühlsduselei. Es ist göttliche Wahrheit. Eine Wahrheit, die dich jetzt schon trösten soll. Jetzt, wo du noch weinst. Er wird jede Träne abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Viele weinen wegen dem Tod. So mancher deine geliebte Person verloren. So manche wird verfolgt in der Gemeinde Jesu. Wir werden mit dem Tod konfrontiert, aber der Tod wird nicht mehr sein. Und auch keine Trauer und kein Geschrei noch Schmerzen. Das heißt, keine Totenklage mehr. Auch kein Schreien mehr aus Verzweiflung oder von Schmerz. Auch kein Angstgeschrei mehr und kein Schrei mehr aus der Not, kein Hilferuf mehr, denn es wird keine Not mehr geben. Es wird keine Gefahr mehr geben, keine Bedrohung, kein Mangel. Es wird keinen Schmerz mehr geben, weder leiblich noch seelisch. Keine Verletzung, kein Jammern, kein Klagen, keine Mühsal, keine Erschöpfung, keine Frustration oder Depression. Es wird keine Sorgen und keinen Kummer mehr geben. Nichts Unangenehmes. Er wird uns in den Zustand ewiger Vollkommenheit aufgrund ewiger Gemeinschaft, vollkommener Gemeinschaft mit dem vollkommenen Gott schenken. Das macht die Ewigkeit so unermesslich herrlich, dass wir nicht ansatzweise begreifen können, was das bedeutet, was hier geschrieben steht. Denn das Erste ist vergangen. Jetzt erst, ihr Lieben, fängt das Leben richtig an. Der Weg bis dahin war nur ein Weg durch den Todesschatten, durch das finstere Tal. Und jetzt gehen wir ein in das Haus des Vaters. Was uns hier offenbart, diese unfassbar herrliche Aussicht auf der Spitze des Berges, diese Offenbarung, eine Vorschau auf die kommende Herrlichkeit beim Herrn, das ist keine Fata Morgana, keine Illusion, kein bloßer Traum, kein Wunschdenken, keine leeren Versprechungen. Es ist Wahrheit, es wird ganz gewiss so eintreffen. Schaut, was steht in Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, schreibe das auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ist hier jemand unter uns, der die Worte des lebendigen Gottes anzweifelt? Er sagt, schreibe, es wird ganz genauso geschehen. Gott selbst bestätigt es. Er steht dafür ein mit seinem heiligen Namen. Der, der derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit, in dem kein Wechsel von Schatten und Licht ist. Er verspricht es. Er ist absolut zuverlässig und vertrauenswürdig. Diese Worte sind alle Annahme wert. Er bürgt mit seinem Namen. Er sagt, Johannes, schreibe, es soll aufgezeichnet werden, es soll bekannt werden, es ist wahr, es ist absolut gewiss. Glaubst du heute Abend diesen Worten Gottes? Glaubst du dem, der auf dem Thron sitzt, der regiert? Glaubst du ihm? Wenn ja, was bedeutet das für dich? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Also wenn Gott, der Herr, für die Christen eine neue Schöpfung schenkt und alles wird vollkommen anders sein, nämlich vollkommen in der Herrlichkeit bei ihm. Was bedeutet all das jetzt praktisch für uns, die wir jetzt, hier und jetzt auf dieser Welt in der alten Schöpfung noch leben? Was sollten wir jetzt tun? Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Erkenne, dass der Herr Alpha und Omega ist. Das heißt Anfang und Ende. Anfang und Ende des griechischen Alphabetes. Von Gott kommt alles. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und er bringt auch alles zu seinem Ende. Er selbst ist das Ziel aller Dinge. Er ist der souveräne Herr über die gesamte Schöpfung, über alle Geschichte, Anfang und Ende und zwischendurch. Er hat es alles in seiner Hand. Er hat die alte Welt geschaffen, er wird sie vergehen lassen und er wird eine neue schaffen. Er ist der einzig wahre, souveräne König aller Könige und Herr aller Herren. Diese Worte sollten dich zur Anbetung führen. Und meine Frage ist, willst du diesem, der das A und das O ist, Anfang und Ende, willst du diesem nicht vertrauen und dein Leben ihm übergeben und für ihn leben und dich ganz hingeben für diesen Gott, der sein Wort hält und es niemals brechen wird, der versprochen hat, uns an sein herrliches Ziel zu bringen, der dich nicht nur geschaffen hat in deinem Mutterleib, sondern dich auch bringen kann in die ewige Herrlichkeit in sein Zelt. Willst du dem nicht vertrauen, der auf dem Thron sitzt, der das Alpha und das Omega ist? Du brauchst diesen Gott. Du brauchst diesen Gott. Er hat dich geschaffen und er wird urteilen am Ende aller Tage über dein Leben. Aber schau einmal, was dieser Gott hier Wunderbares zu sagen hat zu uns Menschen. Schau, was er sagt. Vers 6. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Hör genau zu. Nimm es dir zu Herzen, was hier steht. Der allmächtige Gott spricht. Und schau mal. Er ist gewillt. Dieser Gott ist gewillt. Er hat alles geschaffen. Er führt alles an sein Ende. Aber er ist gewillt, Sündern, wie dich und mich, etwas Wunderbares zu schenken. Hier ist sein Versprechen. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott. Der Herr will der Person, die dürstet, trinken geben. Und ihr Lieben, ihr wisst, es geht hier nicht um einen leiblichen Durst. Bibelkenner wissen das. Johannes weiß von dieser Geschichte, die wir lesen in Johannes Kapitel 4, wo Christus einer Frau begegnet, einer großen Sünderin, die ihr ganzes Leben vermasselt hat, die von einer Sünde in die andere gegangen ist und durstig zurückblieb, obwohl sie in Männern und was weiß ich für irgendwelchen Dingen Erfüllung gesucht hat in ihrem Leben. Doch sie blieb leer zurück. Und sie steht dort am Brunnen und Jesus sagt zu ihr, Frau, jeder, der von diesem Wasser trinkt, dieses Wasser aus dem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das Wasser, von dem Christus hier spricht, meint ewiges Leben. Ewiges Leben in Fülle. Das ewige Leben in ungetrübter, ungestörter Gemeinschaft, in dem Zustand ewiger Glückseligkeit. Wo es keinen Mangel mehr gibt. Wo es keinen Durst mehr gibt. Was ist denn Durst? Was ist Durst? Das starke Empfinden von Mangel. Es mangelt mir am lebensspendenden Wasser. Du merkst, du brauchst Wasser, um zu existieren. Und was für einen Durst, was für einen geistlichen Durst, meint der Herr hier, zu erkennen, ja deutlich zu spüren und darunter zu leiden, dass du einen großen Mangel in dir selbst hast. Du hast kein Leben in dir selbst, sondern du dürstest nach dem, der das ewige Leben hat, es dir zu schenken. Wie wir gelesen haben in unserem Psalm, wie trockenes Land sich ausstreckt und dürstet nach dem erfrischenden Regen. Jeder, der erkennt, dass er kein Leben in sich selbst hat, dass er nicht würdig ist, sich irgendwie durch seine eigenen Werke ewiges Leben zu erarbeiten, sondern jeder, der erkennt, er hat Mangel, gewaltigen Mangel, er hat kein Leben in sich selbst und es gibt nur einen, der das Leben ist. Der Herr, unser Gott, und er ist gewillt, allen, die dürsten und zu ihm kommen, dieses Leben zu schenken und unterstreiche es dir umsonst. All jene von euch, die erlebt haben, wie die Hure Babylons ihnen ihren vollen Becher, diesen vollen Becher darreicht und sagt, trinke. Alle, die sagen, nein, danke. Und die Welt hat dich durstig zurückgelassen. All jene von euch, die sich sehnen nach wahrem Leben aus Gott. Der lebendige Gott sagt dir, komm. Komm und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Gott gibt umsonst. Du musst es dir nicht erarbeiten, du musst es dir nicht verdienen, du musst nicht bezahlen, es ist Gnade, reine Gnade, er schenkt es. Nur er kann dieses ewige Leben spenden. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 7, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, es wird sie hüten und sie leiten zum, ja, zu Wasserquellen des ewigen Lebens. Und Gott wird jede Träne aus ihren Augen abwischen. Nur das Lamm kann dich leiten zum ewigen Leben. Und dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 22, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Woher kommt dieser Strom? Der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Allein der Herr kann dir das ewige Leben geben. Die Frage ist, ob du Durst hast. Erkennst du den Mangel in dir selbst, dass da kein ewiges Leben in dir selbst ist, dass du schuldig bist, dass du verdammungswürdig bist, dass du eigentlich nicht eingehen solltest in das ewige Leben und darum Mangel hast und rufst zu dem Herrn. Und Jesus sagt zu dir, wie er es gesagt hat, zu der Frau am Brunnen, wenn du mich doch nur bittest, dann würde ich dir das Wasser des Lebens geben. Die Offenbarung schließt damit. In Offenbarung Kapitel 22 heißt es, komm, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, wer da will von euch, wer will von euch, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Meine Frage ist, willst du, kommst du zu diesem Herrn, rufst du seinen Namen an und rufst wie dürres Land aus, komm. O Herr, hab Gnade und schenk mir ewiges Leben. Bist du durstig, kommst du zum Herrn. Und wenn du kommst, wenn du ihn anrufst und wenn du erlebst, wie er dir das Wasser des Lebens umsonst schenkt, sag mir, wenn du glaubst, dass er dich aufnimmt in die ewige Herrlichkeit, weißt du doch, dass du noch einen Weg zu gehen hast. Wir sind noch in der alten Schöpfung. Wir sind noch nicht angekommen in der Herrlichkeit. Und der Weg dahin, Geliebte, ist kein Spaziergang. Manche ist es umsonst, dass es heißt, er wird jede Träne abwischen. Wir werden weinen. Wir werden weinen. Wir werden kämpfen. Wir werden ringen müssen. Und darum sagt unser Herr, unser Gott hier in Vers 7, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Diese Worte sind so herrlich. Sie sind so unfassbar herrlich, dass er sagt, er wird mein Sohn sein. Wer diese Welt überwindet, wer all die Versuchungen, von denen wir gelesen haben, all die Verlockungen und Verführungen und Verfolgungen, wer solch einen großen Durst hat nach Gott und nach dem ewigen Leben, einen Durst, der größer ist als Durst nach dieser Welt und den Angeboten der Hure Babylons. Größer ist als Durst nach Sünde. Der wird treu sein bis in den Tod. Und er wird überwinden, anstatt sich überwinden zu lassen. Und derjenige von euch, der so durstig ist, dass er bis ans Ende durchhält, bis er da ist. Er wird all das ererben. Und Gott sagt, du wirst mir Sohn sein. Du wirst alles erben. Du wirst angenommen sein wie Jesus Christus höchstpersönlich. Du wirst alles empfangen, Gottes Sohn und seine Tochter sein. Und seht ihr, Gott redet hier wieder nicht kollektiv. Er redet nicht allgemein. Er spricht hier ganz konkret, er redet von Einzelnen. Wer überwindet? Ich werde ihm. Er redet hier von Einzelnen. Ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Was ist die Anwendung also aus unserem Text? Nun das, was die Anwendung der ganzen Offenbarung ist. Wir müssen überwinden. Aber was denn überwinden? Der Herr nennt uns hier Menschen, die nicht überwunden haben, sondern die sich von der Sünde haben überwinden lassen. Was für Sünde? Welche Sünde müssen wir überwinden? Gegen welche Sünde müssen wir kämpfen? Schaut einmal, hier wird gesagt, was das Schicksal derer ist, die nicht überwinden. Noch einmal, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Denkt daran, diese Worte gehen an Gemeinden. Das heißt, es gab sicherlich einige, die sich Christen genannt haben, aber die doch in Wirklichkeit keine Überwinder sind, sondern die überwunden wurden. Die nicht Christus treu blieben, die nicht ausharrten bis ans Ende durch alle Versuchungen und Verfolgung hindurch. Und darum sind die ersten, die hier genannt werden, die Feigen. Wenn der Druck von außen kommt, wenn es bedeutet, Benachteiligung zu erfahren, weil du Christus nachfolgst. Die Feigen, das sind die, die ihre Knie gebeugt haben vor dem Kaiser, die Christus abgeschwört haben. Dazu ist die Offenbarung da. Das ist ihr großer Ruf an einen jeden von euch. Sei nicht feige. Komme, was wolle, folge dem Herrn nach, nimm dich in Acht. Hast du in Wirklichkeit Durst nach Anerkennung und Lob und Achtung bei Menschen? Christus sagt über die Obersten in dem Volk, die zwar an ihn glaubten, aber die sich nicht trauten, sich zu ihm zu bekennen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, denn sie liebten die Ehre bei Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie liebten die Ehre bei Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie hatten einen Durst nach Anerkennung bei den Menschen. Und jetzt lass mich dir was sagen. Feige zu sein bedeutet, dass du ein Götzendiener bist. Weißt du warum? Und ich bitte dich jetzt, ganz genau zuzuhören. Alle Menschen beten ein Bild an. Keine Götzenstatue im Tempel, das meine ich nicht. Etwas, was wir benennen als dein Image. Dein Bild. Dein Ruf. Dein Ansehen. Und weißt du was? Für die meisten Menschen ist ihr Image, ihr Bild, das Allerwichtigste. Ihr großer Götze. Die Leute sollen einen guten Eindruck von mir haben. Ich möchte nicht unbeliebt sein. Niemand soll mich belächeln oder mich ablehnen. Und es dreht sich alles um dein Image. Und das ist der Grund, warum du deinen Mund hältst. Warum du Christus nicht bezeugst. Warum du Kompromisse eingehst dort, wo du bist. Wegen dem Bild von dir selbst. Wegen deinem Image. Verstehst du, dass du Gott die Ehre raubst? Verstehst du, dass du damit ein Götzenanbeter bist? Du betest dein Image an. Das Wichtigste ist dir dein eigener Ruf. Und hier kommt Feigheit ins Spiel. Dulde keine Feigheit in deinem Leben, wo sich auch nur die geringsten Anzeichen von Feigheit, sich zu dem Herrn zu stellen, zeigen in deinem Leben. Tu Buße und kämpfe dagegen. Denn die Feigen, sie werden nicht eingehen in das ewige Leben. Jesus sagt, wer sich meines Evangeliums, meiner Worte schämt, dessen werde auch ich mich schämen, wenn ich kommen werde mit den heiligen Engeln. Verstehst du, wie ernst es ist? Tu Buße, wenn dein Image dir so wichtig ist, dass du dich nicht zu Christus stellst. Tu Buße. Weiß darum, dass du die Feigheit überwinden musst in deinem Leben. Sei getreu bis in den Tod und du wirst eingehen in die ewige Herrlichkeit. Aber wer ist noch im Feuersee? Die Ungläubigen. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Und es geht hier nicht einfach um Atheisten. Noch einmal, das ist geschrieben an Gemeinden. Denn so einige Ungläubige, falsche Brüder haben sich eingeschlichen. Solche, die zwar all das hörten, was in Zukunft kommen soll, das neue Jerusalem, die neue Welt, und doch leben sie nur in dem Sichtbaren. Sie leben nur in dem, was vor Augen ist. Sie haben nie etwas gewagt. Sie haben nie Glaubensschritte getan im Glauben darauf, dass all das, was Gott sagt, wahr ist. Sie trachten nicht zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Sie sorgen sich nur um diese Welt. Sie sind Ungläubige, obwohl sie sitzen in unseren Reihen und sich Christen bezeichnen. Lebst du im Glauben? Wirklich im Vertrauen auf das, was hier geschrieben steht in der Schrift? Richtest du all dein Leben, deine Prioritäten, deine Zeit, alles, was du bist und hast, auf? Richtest du es aus? Im Glauben auf die Worte Gottes. Überwinde den Unglauben in deinem Leben. Und wer ist noch im Feuersee, die Gräuel, mit Gräuel befleckten, das heißt Leute, die sich vielleicht zur Gemeinde Jesu, zu der heiligen, reinen Braut Christi gezählt haben und doch in Wirklichkeit, und der Herr weiß es, mit Gräuel befleckt sind. Das heißt, sie verunreinigten sich selbst mit Dingen, die Gott verabscheut, die in einem Gräuel sind. Sie haben keinen Durst nach Reinheit, nach Heiligkeit. Sie haben Durst nach den Sünden dieser Welt. Es sind die, die die Kompromisse geschlossen haben, die doch gingen in die Tempel, doch gingen zu den Huren, doch gingen zu den Angeboten Babylons. Kämpfe gegen alle Unreinheit in deinem Leben, gegen alles, was der Herr verabscheut. Sei treu bis in den Tod. Wenn es etwas gibt in deinem Leben und der Heilige Geist zeigt es dir gerade, durch die Überführung seines Wortes, so sage ich dir, lege die Unreinheit ab. Sei keiner mit Gräuel befleckter, sondern sei treu als eine heilige Braut. Tu Buße, denn die mit Gräuel befleckten werden in den ewigen Feuersee gehen. Und Mörder, Mörder. Und jetzt denkt jemand von euch, aber damit haben wir nun gar nichts zu tun, oder? Erinnert euch daran, dass wir den ersten Johannesbrief studiert haben und Johannes uns hier Folgendes sagt, in 1. Johannes Kapitel 3, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Einige zählten sich vielleicht zu der Gemeinde Jesu, aber sie hatten immer diese Abneigung im Herzen gegen die Christen. Und sie haben, als die Verfolgung kam, den Christen, der Gemeinde, den Rücken zugekehrt. Vielleicht haben sie sogar Mitchristen dann verraten und überliefert. Der Herr Jesus Christus sagt uns, dass dies passieren wird und schon passiert. Darum überwinde jeden Hass in deinem Herzen. Überwinde alles, was gegen Menschen ist und ihnen Schaden zufügen will. Unzüchtige, die, die Durst hatten nach den Begierden des Fleisches. Die, die sich sexuellen Sünden hingegeben haben, die die Welt genossen haben, all ihre Begierden, aber nicht Gott. Alles in ihnen schreit nach Angeboten dieser Welt, obwohl doch das Herz eines Christen schreit, wie dürres Land, nach Wasser, nach dem lebendigen Gott. Und das Gleiche gilt übrigens von Zauberei. Denn was ist denn Zauberei? Es ist Durst nach einer anderen Macht als der lebendige Gott. Man zapft irgendwelche anderen Kraftquellen an. Man will selbst Macht ausüben, sein Schicksal bestimmen, über die Umstände verändern in seinem Leben. Es meint sogar Zauberei, im Griechischen meint sogar der Umgang mit bewusstseinserweiternden Substanzen, mit Drogen. Überwinde diesen Wunsch, dem Angebot, anderen Mächten zu vertrauen und dein Leben ihnen anzubefehlen, als allein dem, der das Alpha und das Omega ist. Götzendiener. Götzendiener. Solche, die eben ihre Knie gebeugt haben, die gesagt haben, der Kaiser ist der Herr, die keinen Durst hatten nach alleiniger Verehrung des lebendigen Gottes, sondern die dachten, sie könnten neben Gott etwas verehren und ihm dienen. Und darum auch alle Lügner. Wenn wir die Offenbarung studiert haben, dann wissen wir, dass die Menschen am Ende der Tage, und auch jetzt schon sehen wir es vor unseren Augen, die Lügen des Antichristen annehmen. Und diese Lügen mit ihren eigenen Mund teilen. Jeder, der nicht der Wahrheit folgt, jeder, der bereit ist, die Lüge des Antichristen zu teilen, und sei es auch nur im geringsten in deinem Leben. Wenn du Lüge duldest, was auch immer, und du sagst, mir sei eine Notlüge. Wo auch immer du Lüge duldest in deinem Leben, weiß, welchen Weg du gehst. Nicht den Weg zu dem, der sagt, er ist die Wahrheit. Alle Dinge, die dich von Gott wegbringen, du musst sie überwinden. Und wenn du diese Sünden überwindest durch seine Gnade, wenn du diese Dinge dieser Welt, diese zeitlichen, irdischen, vergänglichen, sündigen Dinge überwindest, dann wirst du eingehen in die ewige Herrlichkeit. Von ihnen heißt es, die im Feuersee sind, nicht das, was geschrieben steht in Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Von ihnen heißt es, sie werden in Ewigkeit weinen und klagen und der Tod wird auf ihnen bleiben. Es wird nichts da sein als Trauer und Geschrei und Schmerz. Und diese ewige Hölle wird niemals vergehen. Sie werden keinen Tropfen des Wassers des Lebens erhalten. Aber all jene von euch, die dürsten nach Gott, die Sehnsucht haben nach dem ewigen Leben, nach vollkommener Gemeinschaft mit dem Herrn, seid treu bis ans Ende. Hart aus. Und ihr werdet eingehen in die ewige Herrlichkeit, um ewige, vollkommene Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn der Herrlichkeit. Es lohnt sich. All das ist eine Ermutigung an uns. An die, die leiden. An die, die schwach sind. An die, die müde sind. Johannes selbst saß auf dieser Insel, verbannt, leidend, zu schauen, was kommt. Wie ein Mann wie Paulus, warum konnte er all dieses Leiden durchstehen? Paulus sagt uns an zwei Stellen, er hat sozusagen eine Waage bei sich im Denken. Er sagt in Römer Kapitel 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und in 2. Korinther 4 sagt er, denn das schnell vorübergehende, leichte unser Bedrängnis bewirkt uns eine über die Maßen überreiches, ja ewiges Gewicht der Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist aber ewig. Das heißt, Paulus hat das Unsichtbare, das Ewige vor Augen gehabt, die Herrlichkeit. Und all das legt er auf eine Seite der Waage und auf die andere Seite all das Schmerz und all die Schmerzen und all das Leid und so weiter. Und er sagt, die Herrlichkeit überwiegt all das bei Weitem. Weißt du, Gott gibt uns hier in diesen zwei Kapiteln eine Art Broschüre. Eine Broschüre unserer neuen, ewigen, wahren Heimat. Diese beiden Kapitel, diese beiden Seiten sind eine Broschüre Gottes für seine Kinder. Das ist es, wo ich euch hinbringe. Schaut es euch schon ganz genau an. Unsere Seiten müssten schon ganz abgenutzt sein, weil wir so oft dorthin blättern, um diese Broschüre zu lesen. Was auch immer uns begegnet in dieser Zeit, wo wir weinen, wo wir Schmerz haben. Diese Broschüre zeigt uns, wo wir alle Ewigkeit verbringen werden. Davon sollten wir träumen. Darüber sollten wir nachdenken. Möge diese Aussicht, diese wunderbare Broschüre, die der Herr uns seinen Kindern schenkt, möge diese Schau der Herrlichkeit dich stärken, ihm treu zu sein in alle Ewigkeit. Und der, welcher auf den Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Unser Herr, unser Gott, wir preisen dich, dass du den Himmel aufreißt und uns eine solch herrliche Schau gibst der zukünftigen Herrlichkeit bei dir. Und der neue Himmel und die neue Schöpfung wären doch nichts Herrliches, wenn dies nicht der Ort wäre, wo wir in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben mit dem Herrn der Herrlichkeit. Und so preisen wir dich, unser Gott, und bitten dich, dass diese, deine Worte der Weissagung unsere Herzen durchdringen, dass sie es zum Herzen nehmen und leben für unsere Heimat, als sehen wir den Unsichtbaren. Wir leben für eine Stadt, die nicht gebaut wurde durch Menschenhände. Wir erwarten das neue Jerusalem aus dem Himmel. Und du wirst uns sicher dorthin führen. Du wirst uns das Wasser des Lebens umsonst geben und uns die Kraft schenken, die Sünde zu überwinden. Herr, hab Gnade mit uns. Hilf, dass jeder von uns kommt und dass du einen jeden annehmen kannst als Sohn. Herr, tu dieses Werk. Hab du Gnade mit uns und hilf, dass dieses Wort nicht umsonst gesprochen wurde, sondern dass jeder kommt zu dir und dürstet und sich ausstreckt nach dir wie ein dürres Land, das sich nach Wasser sehnt. Und darum schenk du selbst diese Sehnsucht in jedes Herz und zieh uns selbst zu dir und lass uns bei dir sein in alle Ewigkeit. Und so beten wir, unser Bräutigam, Herr Jesus Christus, komme bald und mache alles neu und lass das Alte vergangen sein und wisch jede Träne ab. Auf dass du gepriesen seist in Ewigkeit und du unser Gott bist und wir deine Völker. Gepriesen sei dein hochheiliger Name. Amen.